Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Ob uns Arbeit glücklich macht oder ob sie uns ausbrennt und im Extremfall sogar schwer krank macht, haben wir zu einem großen Teil selbst in der Hand.
Dennoch sind über die Hälfte der Deutschen unzufrieden mit ihrem Job, laut einer Umfrage von 2024.
Wie es gelingt, dass Arbeit uns glücklich macht und warum Kündigen oft nicht die beste Lösung gegen Frust in der Arbeit ist, darüber sprechen wir heute mit Professor Klaas Lahmann. Und ihr bekommt ganz konkrete Tipps für eine gute Work-Life-Balance. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Focus Gesundheit. Und ich freue mich sehr, dass ich heute eine ganz besondere Mitmoderatorin an meiner Seite habe.
Ich bin Alicia Müller, Volontärin bei Focus Gesundheit und ich freue mich sehr, dass ich in dieser Folge mit dabei sein darf. In Vorbereitung auf die Folge habe ich mir mal überlegt, was mich eigentlich glücklich macht beim Arbeiten. Mir macht es besonders Spaß, wenn ich mich ganz auf neue Themen und die Recherche konzentrieren kann. Ich mag es, Neues zu erfahren dabei und ungestört mich in neue Themen zu vertiefen. Dabei mag ich es auch sehr gern, wenn ich nicht von Mails oder anderen Nachrichten rausgerissen werde. Andrea, was gehört für dich zu einem perfekten Arbeitstag?
Alicia, das mit dem ungestörten Arbeiten, das kann ich total gut nachvollziehen. Mir geht es auch so, dass ich es mag, wenn ich mich ganz in das Schreiben von einem Artikel oder in die Vorbereitung von dem Podcast vertiefen kann, alles um mich rum vergesse, irgendwie mich fokussiere, 200% gebe, in so einen Flow komme. Das ist eigentlich total anstrengend, aber total erfüllend. Trotzdem ist es so, dass ich jetzt nicht erwarte, dass mich Arbeit in jedem Moment total glücklich macht. Ich glaube, es ist ganz normal, dass es bessere und schlechtere Phasen gibt. Ich habe es aber leider persönlich auch schon erlebt, dass mich Arbeit tatsächlich krank macht, mental und auch körperlich. Und das ist natürlich etwas, was am besten nicht passieren sollte. Und deshalb sprechen wir heute darüber, wie man das rechtzeitig erkennt und wie man dann auch gegensteuern kann. Bevor wir unseren Experten begrüßen, steigen wir jetzt erst einmal ein ins Thema und zwar wie immer mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Für etwa die Hälfte der Deutschen ist Arbeit einer der größten Stressauslöser, laut einer Umfrage der Technikerkrankenkasse von 2021.
Die sogenannte Leisure Sickness, also das Phänomen, dass man genau dann, wenn man Urlaub hat, krank wird, kann ein Zeichen für anhaltenden Arbeitsstress sein. Vermutet wird, dass längere Stressphasen das Immunsystem besonders aktivieren. Und wenn der Stress dann abfällt, fährt das Immunsystem runter und wir werden anfälliger für Krankheiten.
Bis sich Menschen dann bei körperlichen Beschwerden durch Stress in der Arbeit Hilfe holen, dauert es oft Jahre, bei manchen sogar Jahrzehnte.
Im ICD-11, das ist die internationale Klassifikation von Krankheiten und Gesundheitsproblemen, ist Burnout seit etwa 2 Jahren als fester Begriff zu finden. Die dort genannten Anzeichen sind zum Beispiel eine starke Erschöpfung bei einem gleichzeitigen Abfall der Leistung. Trotzdem gilt ein Burnout nicht als Krankheit.
Ein Burnout entsteht aber nicht allein durch lange Arbeitszeiten. Vielmehr sind es Faktoren wie fehlende Wertschätzung, geringe Autonomie und Gerechtigkeit beim Arbeiten, die in einem Burnout enden können, wenn sie über längere Zeit anhalten.
Über 80% der Vollzeitarbeitenden in Deutschland wünschen sich die 4-Tage-Woche. Die meisten erhoffen sich dadurch vor allem mehr Zeit für Freunde und Familie. Wir begrüßen jetzt unseren heutigen Experten, Professor Klaas Lahmann. Er ist ärztlicher Direktor für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Freiburg. Und als Arbeitsmediziner berät er Firmen zur mentalen Gesundheit ihrer Mitarbeitenden. Außerdem hat er ein spannendes Buch zum Thema geschrieben, wie Arbeit glücklich macht, das kürzlich erschienen ist. Klaas, wir freuen uns riesig, dass wir dich für diesen Podcast gewinnen konnten. Herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren.
Vielen Dank, die Freude ist ganz meinerseits.
Klaas, zu Beginn eine persönliche Frage. Wo würdest du deine eigene Work-Life-Balance ansiedeln zwischen 1 und 10?
Das ist fast schon eine Fangfrage, ne? Bei der Work-Life-Balance, die würde ich nämlich, wenn man sie so als Work-Life-Balance betrachtet, die würde ich, glaube ich, eher so bei 3 bis 4 einordnen, also eher niedrig. Was aber nicht heißt, dass ich unzufrieden bin, denn es gibt so einen anderen Begriff, den nennen wir Work-Life-Integration, und der ist bei mir ziemlich hoch. Der ist eher so 8 bis 9, würde ich sagen. Und deswegen bin ich zufrieden, weil ich das einfach so ineinander überführt habe, was aber nicht für alle Menschen passt.
Spannend. Also den Begriff, auch diese Begrifflichkeit Work-Life-Balance, da werden wir noch ausführlich drauf kommen. Wenn du jetzt sagst, diese Work-Life, wie ist es genannt, Work-Life?
Work-Life-Integration. Also wie gut sind diese Bereiche eigentlich so ineinander eingefügt?
Genau. Und da sagst du, gibst dir eine 8 bis 9. Kannst du, wir kommen natürlich nochmal ganz ausführlich auf Tipps zu sprechen, aber was ist so dein persönlicher, wichtigster Trick für diese doch relativ gute Zahl, die du dir da gibst?
Da muss man ganz ehrlicherweise sagen, dass das gar nicht so ein persönlicher Trick ist, sondern das hat ganz viel mit dem Glück zu tun, dass ich so eine Stelle habe, wie ich sie habe, dass ich vielleicht auch ein Stückchen anders als viele andere Menschen sehr viel Autonomie in meiner Arbeit habe. Und ich kann auf der einen Seite habe ich zwar viel Verantwortung, ne, aber ich kann mir auch die Zeit ganz gut einteilen. Also ich kann zum Beispiel Dinge, die drängend sind, privater Natur auch mal in den Arbeitsalltag integrieren und zwischendurch in die Stadt gehen, was besorgen und dafür dann am Abend länger arbeiten. Das ist ein totaler Vorteil für mich, den haben aber leider nicht alle Menschen, und dann muss man im Kleinen gucken, wie man das gut hinbekommt.
Aber kann ein wichtiger Faktor sein, dass man Flexibilität hat. Ja, spannend. Also auch da kommen wir vielleicht nochmal näher drauf. Wir wollen jetzt erstmal darüber sprechen, warum es denn wichtig ist, dass man eine gewisse Balance findet und welche negativen Auswirkungen Arbeit auch haben kann auf unsere Gesundheit. Und klar, Stress ist natürlich ein großer Begriff. Ja, hört man ja von ganz vielen Seiten wahrscheinlich, kennt jeder im Bekanntenkreis, boah, in der Arbeit jetzt ist wieder so wahnsinnig stressig. Und wir wollen so ein bisschen über Symptome sprechen, wie man das erkennen kann und wann Alarmglocken schrillen sollten. Und ich würde gerne als erstes mal auf so normale Symptome, ich nenne es jetzt mal Alltagssymptome, kommen, die wir alle häufiger mal kennen, ich glaube fast jeder. Also dass man mal Rückenschmerzen hat, dass man Nackenverspannungen hat, dass man Kopfschmerzen hat, bei manchen auch Magen-Darm-Probleme. Die können ja auch durch Stress verursacht werden, solche Symptome. Das ist vielfältig, da das Spektrum, was Stress auslösen kann. Wie erkenne ich denn, dass eine hohe Arbeitsbelastung oder ein hoher Stress in der Arbeit vielleicht auch dann eben der Auslöser solcher Symptome sein kann?
Das ist eine wirklich wichtige Frage, die betrifft ja ganz viele Menschen. Stress hat die Fähigkeit, total stark auf den Körper einzuwirken, und das in ganz unterschiedlicher Weise. Das wissen wir auch aus unserem Alltag. Was man dazu wissen muss, ist, dass Stress nicht das ist, was im Außen passiert. Das denken viele Menschen, oder Stress ist das, was ich am Arbeitsplatz habe oder im Leben. Stress ist eigentlich, wenn man es ganz streng betrachtet, die Reaktion auf die äußere Belastung. Das sehen wir ja auch manchmal daran, dass wir in einem Team arbeiten, wo wir den gleichen Belastungen ausgesetzt sind, und der eine merkt was und die andere merkt irgendwie nichts, bleibt irgendwie ganz fit. Also Stress ist die Reaktion auf äußere Belastungen und kann sich dann in diesen Körperbeschwerden äußern. Ob die jetzt was mit dem arbeitsbezogenen Stress zu tun haben oder eher mit anderen Lebensbereichen, das kann man eigentlich am besten durch eine gute Selbstbeobachtung rausbekommen. Also wenn man sich unsicher ist, dann vielleicht sogar mal so eine Art Tagebuch zu führen. Wann werden denn eigentlich meine Stressbeschwerden ein kleines bisschen schlimmer oder ein kleines bisschen besser? Die müssen gar nicht ganz da sein oder ganz weg. Aber wenn ich merke, in den Ferien oder am Wochenende ist es immer ein bisschen besser, habe ich da schon ein ziemlich gutes Indiz dafür. Also zeitlicher Zusammenhang plus natürlich auch das eigene Bauchgefühl. Das ist auch ernst zu nehmen.
Und was wären dann dementsprechend erste Warnzeichen für eine zu hohe Stressbelastung, die man dann eventuell in seinem Tagebuch auch sieht, wenn man sich das mal durchliest?
In der Verhaltenstherapie sprechen wir von 3 grundlegenden Dimensionen. Das ist Verhalten, Denken und Fühlen. Also wenn ich in diesen 3 Dimensionen, ich fühle irgendwie anders, ich merke, meine Gedanken verändern sich, oder mein Verhalten verändert sich, was merke, dann sollte ich hellhörig werden. Ich habe in meinem Buch das Ganze mal so ein bisschen didaktisch als eine S-Regel aufgedröselt, weil viele Begrifflichkeiten mit S anfangen. Ganz sensitiv auf körperlicher Ebene ist zum Beispiel der Schlaf. Ich merke, der Schlaf verändert sich. Wenn ich immer schon schlecht geschlafen habe, dann habe ich einfach Pech gehabt, so salopp gesagt. Aber wenn ich sonst schlafe wie ein Murmeltier und auf einmal habe ich Ein- und Durchschlafstörungen, ein Indiz. Das zweite Indiz, da spricht man jetzt mit Kolleginnen und Kollegen vielleicht nicht so drüber, aber ich merke es bei mir selber, ist, wenn sich die Sexualität verändert, die Libido nimmt ab oder es treten irgendwelche Funktionsstörungen auf. Das ist auch ein sehr, sehr sensitiver Bereich, deswegen mögen wir den in der Medizin so gerne, neben dem Schlaf. Dann habe ich Stimmungsveränderungen. Ich werde zum Beispiel reizbarer, ungeduldiger, aufbrausender oder aber auch niedergeschlagen. Dann ist es schon ein deutliches Warnsignal. Und Schmerzen, ein weiteres S, als so eine Art Überbegriff für Körperbeschwerden. Da zählen nicht nur Kopf- und Rückenschmerzen dazu, sondern auch Schwindelbeschwerden oder Reizdarmbeschwerden. Und dann hat man ein ganz gutes Paket an so Frühwarnzeichen, wie so eine Boje, die den aufziehenden Sturm ankündigt. An sich erstmal noch gar nicht so bedrohlich. Damit kann man ja leben, man kann darauf reagieren. Aber ich habe dann zumindest eine Warnlampe, ein Warnsignal, was mir zeigt, jetzt sollte ich vielleicht mal ein bisschen aufpassen.
Wie man dann darauf reagieren sollte, da kommen wir gleich noch drauf. Klaas, mich würde vorher noch interessieren, was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn ich das eben nicht ernst nehme, diese Warnleuchte sozusagen, und einfach immer weitermache und nur irgendwie das Arbeitsziel vor Augen habe, mich da weiter reinstresse und auf meinen Körper und diese Anzeichen nicht achte?
Naja, diese ersten Warnzeichen für eine zu hohe Stressbelastung, die sind ja oft sehr subtil. Und gerade wenn man so durch den Alltag donnert, dann entwickelt man manchmal wie so eine Art Scheuklappenblick, dann merkt man diese ersten kleinen Warnzeichen gar nicht. Die fühlen sich manchmal an wie so kleine Störungen, die ignoriert man dann schnell, tut sie als normal ab. Wenn man aber eben das tut, dann kann es auf die Dauer sich anhäufen. Aus diesen kleinen Rissen werden dann Spalten, die werden größer. Irgendwann fällt man dann geradezu rein. Und dann kann man nachher richtig körperlich krank werden. Also wir wissen, dass diese nicht nur arbeitsplatzbezogenen Stressbelastungen, sondern Stress im Allgemeinen, der kann nachher auch zu ganz veritablen körperlichen Erkrankungen, häufigeren Bluthochdruckerkrankungen, häufigeren Schlaganfällen, Herzinfarkten, also zu Dingen führen, die man nicht so gern haben mag. Und im psychischen Bereich steigt dann die Rate auch an handfesten psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, anderen Dingen. Süchtiges Verhalten manchmal auch, ja, dass man dann merkt, um das in den Griff zu bekommen oder zumindest zu versuchen, in den Griff zu bekommen, trinkt man dann mehr oder fängt an, Beruhigungstabletten zu nehmen.
Was alles wirklich ja schlimme Entwicklungen dann sind. Klar ist ein Begriff, der ja immer dann in diesem Zusammenhang gerne auch auftaucht, ist der Begriff des Burnouts. Was ich interessant finde, ist, dass er manchmal auch irgendwie so ein bisschen heldenhaft gebraucht wird, in meinem Gefühl immer noch. Also ich habe so viel gearbeitet, ich habe so viel geleistet und jetzt habe ich mich da ins Burnout manövriert. Das ist ja nach der Klassifikation mittlerweile genannt, aber keine eigenständige psychische Erkrankung. Kannst du uns nochmal einfach definieren, was das eigentlich ist, ein Burnout, und auch woran man dann erkennt, dass das wirklich vorliegt?
Ganz tolle Frage, denn häufig wird Burnout mit einer Krankheit gleichgesetzt. Aber du hast es schon gesagt, Burnout ist im Endeffekt eine Risikokonstellation, die beschreibt so verschiedene Beschwerden oder verschiedene Phänomene, besser gesagt, die dann aber das Risiko für psychische, aber auch körperliche Erkrankungen erhöhen können. Burnout ist mittlerweile aber als Phänomen eben auch aufgenommen in die Diagnosesysteme, aber eben nicht als Krankheit, sondern als Risikokonstellation. Die Burnout-Symptomatik oder die Phänomenologie ist relativ einfach zu verstehen. Das sind drei große Dimensionen, die man dort vorfindet. Das eine ist, dass mein Antrieb richtig in den Keller geht. Also die Batterie ist quasi tiefenentladen. Die lädt sich auch nicht mehr übers Wochenende oder durch einen Kurzurlaub auf, erst recht nicht über Nacht, sondern ich bin tiefenentladen. Das heißt, ich habe ganz wenig Antrieb, habe das Gefühl, ich kann einfach nicht mehr. Die Menschen beschreiben es auch so. Ich bin einfach so leer, ich kann überhaupt nicht mehr. Der zweite Bereich ist eine Entfremdung von der eigenen Tätigkeit. Wir nennen das manchmal Depersonalisation. Das ist so ein Zynismus, dass man über die Dinge, die man früher mit Liebe gesprochen hat, über die Schülerinnen und Schüler in der Schule, spricht man jetzt nur noch als das Pack oder das Material oder andere abwertende Begriffe. Der Burnout-Begriff hat sich entwickelt im Bereich der Pflege, des Gesundheitswesens, wo man viel mit anderen Menschen zu tun hat. Aber den gibt es natürlich nicht nur dort, aber da kann man besonders schön diesen Zynismus, diese Entfremdung erleben als zweite Dimension. Und die dritte Dimension ist dann tatsächlich auch, und davor fürchten sich ja viele Menschen, eine erniedrigte, schlechtere Arbeitsleistung. Die Menschen fangen dann tatsächlich an, mehr Fehler zu machen. Und dann kommen manchmal die Vorwürfe von außen, hey, was ist mit dir los? Du machst so viele Fehler, so kenne ich dich gar nicht. Und dann hat man wie so einen Teufelskreis. Und ihr habt schon angesprochen, ne, das Burnout hat ein bisschen gesellschaftlich zugelegt. Burnout ist ein bisschen was wie der neue Herzinfarkt. Früher hat man fast mit Bewunderung von den Leuten gesprochen. Ja, der ist erst 50, aber hat schon Herzinfarkt. Klammer auf, der hat richtig geackert. Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist heutzutage manchmal der Burnout, wie du es angesprochen hast. Eigentlich sehr, sehr dysfunktional, ne?
Ja, das stimmt.
Ab wann sollte man denn, wenn man solche Symptome bei sich selbst entdeckt, vielleicht auch einen Arzt zu Rate ziehen? Und ist es dann der Hausarzt, den man am besten anspricht, oder an wen wendet man sich da?
Ab einer gewissen Ausprägung ist es tatsächlich wichtig, sich auch externe Unterstützung zu holen. Der Zeitpunkt, der ist bei jedem Menschen ein bisschen ein anderer, an dem man empfehlen würde, sich Unterstützung zu holen. Da steckt auch was Gutes drin, denn Burnout entwickelt sich nicht über Nacht. Ich sage manchmal so salopp in meinen Workshops oder Coachings, wer heute keinen Burnout hat, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit auch morgen keinen, weil der sich eben schleichend entwickelt. Wenngleich manche Menschen das so erleben, dass sie quasi von einer Sekunde auf die andere manchmal an der Ampel stehend wie so eine Art Zusammenbruch haben und dann mit dem Auto bei Grün nicht mehr losfahren können, weil sie sagen, ich konnte einfach nicht mehr. Das sind aber häufig Menschen, die das dann eben über einen langen Zeitraum verdrängt haben. Deswegen nochmal der Rückblick auf diese schleichende Entwicklung und auf die Wichtigkeit, dahin zu gucken, die Frühwarnsymptome wahrzunehmen. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie früh ich die wahrnehme. Wenn ich die sehr früh wahrnehme, kann ich auch selber versuchen, gegenzusteuern. Wenn ich merke, ich habe schon alle drei Dimensionen in einer ordentlichen Ausprägung, also wenig Antrieb, die Menschen sprechen mich vielleicht darauf an, wie ich von meinem Beruf rede, ich merke, ich mache mehr Fehler, ich habe Schlafstörungen, diese Warnsymptome, dann ist es ganz gut, jemanden anzusprechen. Das kann mal im Freundeskreis jemand sein oder ansonsten empfehle ich immer, die Hausärztin oder den Hausarzt anzusprechen. Die wissen nämlich oft ganz gut, das einzuordnen und auch, wo es weitere Hilfe geben könnte.
Und jetzt, Klaas, hast du ja schon gesagt, es hat nicht nur mit der Arbeitsbelastung an sich zu tun, ob man Stress empfindet, ob man dann auch in gefährliche Muster und am Ende dann in Erkrankungen sogar, das ist natürlich schlimm und gilt es zu verhindern, reinrutscht. Und hier kann man selber viel bewegen und deshalb wollen wir jetzt irgendwie mal darüber sprechen, ausführlich, wie uns Arbeit denn glücklich macht und im Umkehrschluss wir da natürlich dann auch dieses Stressempfinden reduzieren können. Und Klaas, da möchte ich mit einer vielleicht etwas provokanten Frage einsteigen. Kann man denn ohne Arbeit glücklich sein?
Na, eine sehr große Frage. Eine sehr große Frage, die man gar nicht einfach und vor allem nicht individuell beantworten kann, denn die berührt ja sehr stark individuelle Erfahrungen, aber auch gesellschaftliche Überzeugungen. Also in welchem Kontext, in welchem soziokulturellen bin ich eigentlich unterwegs? Und da hängt das sehr stark davon ab, wie man seine eigene Arbeit auch definiert, welche Rolle sie im eigenen Leben spielt, ob man ohne Arbeit glücklich wird. Wir denken bei so einer Frage natürlich häufig erstmal an die Erwerbsarbeit, also Arbeit, die ich im Sinne der Erwerbstätigkeit mache. Aber das ist ja nicht alles, was Arbeit ausmacht. Es gibt ja auch Care-Arbeit, andere Formen von Arbeit. Und Arbeit kann natürlich auf ganz unterschiedliche Weise zu unserer Erfüllung beitragen. Denken wir nur mal an Sinnhaftigkeit und Erfüllung. Wir haben so die Möglichkeit, was zu tun, was wir als sinnvoll erleben, können kreativ sein. Die Arbeit gibt uns das Gefühl, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, für andere Menschen. Sie hat den Vorteil, dass sie uns Struktur und Routine geben kann. Viele Menschen mögen das, morgens zur Arbeit auch zu gehen, auch ganz physisch. Ich habe beispielsweise in der Pandemie manchen meiner Patientinnen und Patienten empfohlen, ziehen Sie sich doch dann mal morgens die Jacke an, gehen eine Runde um den Block und kommen dann zurück ins Homeoffice, damit Sie wenigstens ein bisschen diese Tagesstruktur haben. Die schätzen wir oft. Wir haben bei der Arbeit, wenn ich nicht gerade Leuchtturmwärter irgendwo auf der Halligen bin, soziale Kontakte. Wir bekommen Wertschätzung, Anerkennung. Im Idealfall auch nicht alle Menschen bei der Arbeit. Und die Arbeit gibt uns natürlich ein Stückchen finanzielle Sicherheit. Und in diesem Sammelsurium ist, merkt man schon selber, ist eine ganz klare Antwort auf die Frage natürlich total schwierig, ne?
In deinem Buch kommst du ja zu dem Schluss, dass vier entscheidende Faktoren eine Rolle spielen bei der Arbeitszufriedenheit. Also erstens die Autonomie bei der Arbeit, zweitens eine positive Geben- und Nehmen-Bilanz, drittens die Gerechtigkeit und viertens die psychologische Sicherheit. Lass uns die vier Säulen mal durchgehen. Ich habe mir mal meine eigene innere Checkliste angelegt und ich dachte mir, bei meiner Arbeit kann ich eigentlich sehr viel selbst bestimmen und kann auch viele Ideen und Themen mit einbringen in die Redaktion. Das gibt mir zum Beispiel Gestaltungsmöglichkeiten. Was gehört vielleicht noch alles zu einer guten Arbeitsautonomie dazu?
Also Arbeitsautonomie ist eben tatsächlich, wie du sagst oder ansprichst, eine ganz zentrale Säule für Zufriedenheit und auch Motivation am Arbeitsplatz, weil sie uns Menschen das Gefühl gibt, dass wir irgendwie die Kontrolle über das haben, was wir da tun, dass wir das ein bisschen in der eigenen Hand haben. Und es ist nicht nur dieses freie Arbeiten, dass ich selber entscheiden kann, was und wie ich es mache, sondern beinhaltet eben ganz viele Dimensionen. Wie wird die Arbeit gemacht? Auf welchem Weg komme ich zum Ziel? Wann wird sie gemacht? Kann ich mir das ein Stückchen einteilen, welche Aufgaben ich wann mache? Welche Prioritäten setze ich? Kann ich dort Kreativität ausleben? Das sind sozusagen ganz viele Unterfacetten. Und da wissen wir einfach ganz gut aus der Forschung, dass das für Menschen im Allgemeinen extrem gesund ist. Also die meisten Menschen profitieren von viel Autonomie. Aber man muss auch sagen, eben nicht jeder Mensch. Deswegen gibt es diese verschiedenen Dimensionen, die du schon angesprochen hast. Gibt auch Menschen, die jetzt vielleicht auch beim Zuhören merken, boah, nee, ich will aber gar nicht alles selber entscheiden und dann weiß ich gar nicht, wo ich anfange. Gibt auch Menschen, die möchten so ein bisschen ja an die Hand genommen werden, geleitet werden. Das hat manchmal auch was Angenehmes. Kennen wir ja von uns selber. Manchmal gibt es so Tätigkeiten, die arbeitet man einfach so stur ab und das hat auch irgendwie was, ja, was sehr Wohlfühliges.
Kann es in diesem Zusammenhang auch negativ empfunden werden, wenn die Kontrolle jetzt von oben durch die Chefs sehr stark wird? Also wenn ich sogar vielleicht schon einige Gestaltungsmöglichkeiten für mich habe, ich nehme jetzt sowas zum Beispiel wie, dass man sehr genau dokumentieren muss, was man macht. Das ist etwas, was zunehmend kommt. Arbeitszeiterfassungen, man muss immer genau buchen, auf welches Projekt jetzt irgendwie da ganz genau abliefern, was man wie wann getan hat. Das hat natürlich vor dem Hintergrund jetzt von Profitabilitätsmessungen und so alles seinen Sinn, aber ist schon wieder eine starke Kontrolle. Ist es so, dass das psychisch etwas mit uns macht, wenn eben diese, ich gucke ganz genau, was du wann machst, dass sich das je nach Typ auch negativ auswirken kann?
Je nach Typ, und viele werden beim Zuhören jetzt schon so ein bisschen ein unwohles Bauchgefühl bekommen haben, so detailliert, wie du das beschrieben hast, so Big Brother is watching you und ich habe immer den Auge drauf, ich sehe jede Mausbewegung oder jede Arbeitsminute. Das ist etwas, was sich für viele Menschen nicht gut anfühlt. Und entscheidend ist an der Stelle auch tatsächlich, dass es immer um das subjektive Erleben geht. Also es geht gar nicht darum, ob man als Arbeitgeber zum Beispiel dann sagt, aber wir haben doch hier objektiv gesehen diese und jene Bedingungen, sondern es kommt nachher immer darauf an, wie empfinden die Menschen das denn? Und wenn man, so wie du es gerade beschrieben hast, das Gefühl hat, ich werde gegängelt und kontrolliert und alles muss ich irgendwie dokumentieren und dann sagt mir einer, naja, aber das Endziel kannst du doch frei wählen, naja, dann fühlt sich's halt nicht so an. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Es kommt auf das subjektive Erleben darauf an. Und in deiner Beschreibung war es sehr schön drin, dass diese übermäßige Kontrolle von außen, die ist eben ein Belastungsfaktor, den man, wenn ich das noch ergänzen darf, aber bei manchen Berufsbildern auch gar nicht vermeiden kann. Das typische Beispiel ist ja sowas wie eine Fluglotsin oder ein Fluglotse. Die können sich jetzt nicht aussuchen, ob sie Flugzeuge an einer Gewitterfront vorbeilenken müssen oder nicht. Da gibt es dann diese Kontrolle gar nicht. Oder in meinem Bereich in der Medizin, Notärzte, Notärztinnen, die können ja auch nicht sich aussuchen, wann sie zum Einsatz fahren. Dann muss man auf anderen Ebenen gucken, wie man diese Belastung wieder kompensiert.
Die zweite Säule, die wir genannt haben, ist eine positive Geben- und Nehmen-Bilanz. Ist vielleicht auch etwas, wo man dann anfängt, wenn man es mal gehört hat, drüber nachzudenken. Ich habe mich gefragt, wie gebe ich denn in der Arbeit so viel, dass die Balance sozusagen gegeben ist und dass die nicht kippt. Gibt es da irgendwie vielleicht eine Art Checkliste, Fragen, die ich mir selber stellen kann, um herauszufinden, dass ich eine positive Geben- und Nehmen-Bilanz habe?
Naja, die Balance zwischen Geben und Nehmen, die ist tatsächlich total entscheidend, weil ein Ungleichgewicht hier auf dieser Dimension kann langfristig einfach zu Frustration, zu Erschöpfung oder eben sogar zu Burnout führen. Und viele Menschen merken diese Dysbalance, die du angesprochen hast, erst relativ spät, weil sie zu viel geben. Jetzt ist nur die Frage, was heißt denn zu viel, wenn wir von einem Waagemodell sprechen? Denn wir haben ja zwei Waagschalen, das Geben und das Nehmen oder das Bekommen. Was bekomme ich auf der anderen Seite? Und das Tolle ist aber, dass wenn man so denkt, dann hat man ja zwei Möglichkeiten zu schauen, wie viel gebe ich auf der einen Seite, aber wie viel bekomme ich auch. Und das muss eben im Gleichgewicht für einen stehen. Und jetzt kann ich schauen, ja, bekomme ich denn auch ausreichend viel? Ah, was bekomme ich denn eigentlich alles über das Geld hinaus, an was ich ja häufig als erstes denke? Und gebe ich vielleicht andauernd zu viel? Also leiste ich ständig mehr, als gefordert wird? Also Überstunden sind eher die Regel bei mir, nicht die Ausnahme. Ich übernehme bei jeder Frage immer bereitwillig alle anstehenden Zusatzaufgaben, weil ich so ein hohes Pflichtgefühl habe. Das wäre zum Beispiel ein Indiz, dass ich vielleicht dauerhaft mehr gebe, auch wenn ich merke, dass ich eigene Bedürfnisse ignoriere. Dinge, die mir früher wichtig waren. Ich gehe nicht mehr zum Sport, ich treffe meine Freunde weniger, ich mache keine Kaffeepausen mehr. Wenn die Arbeit keinen Ausgleich mehr bietet, ich habe früher vielleicht Mittagspause machen können, ich habe auch mal einen Spaziergang machen können und jetzt komme ich wie so ein abgenagtes Hühnerbein abends nach Hause und meine Familie meldet mir das auch zurück oder meine Partnerin oder der Partner. Das sind alles Dinge, bei denen man dann auch hellhörig werden sollte. Das wäre die Waagschale, ich gebe zu viel. Und die andere ist eben, ich bekomme zu wenig.
Wir hatten es ja ganz kurz angesprochen, wie sehr beeinflusst denn unser Gehalt unsere Zufriedenheit auf der Arbeit? Durch eine Gehaltserhöhung kann man ja zum Beispiel auch Wertschätzung zeigen. Bedeutet mehr Gehalt aber immer mehr Zufriedenheit oder kann man das nicht so verallgemeinern?
Eine ganz, ganz spannende Frage, die leider sich in der Beantwortung so ein bisschen verändert hat jetzt über die Zeit. Früher gab es tolle Studien, die fand ich persönlich einfach immer sehr sympathisch. Die haben gezeigt, das Gehalt hat irgendwann einen Sättigungseffekt. Also irgendwann gibt es wie so eine gläserne Decke, da macht mehr Geld nicht mehr zufrieden oder glücklich. Und es geht ja auch im Wesentlichen um die Zufriedenheit, also um das langfristige Gefühl und nicht um dieses Glückserleben. Und neuere Untersuchungen zeigen jetzt, dass es zwar so einen gewissen Sättigungspunkt gibt, aber der ist nicht ganz klar definiert. Und bei vielen Menschen ist es schon so, dass eine weitere Gehaltssteigerung dann immer noch ein bisschen mehr Zufriedenheit mit sich bringt. Aber ich finde, die tröstliche Nachricht ist, irgendwann wird der weitere Anstieg sehr, sehr flach und dann kann man schlussendlich schon von so einem Art Sättigungspunkt sprechen. Viele Menschen, die sehr viel verdienen, bewegen sich natürlich dann sukzessive auch in anderen Kontexten, in anderen Gesellschaftskreisen, wo dann wieder mehr erwartet wird, was man auch hat, was man auch ausgibt. Und dann ist man trotzdem wieder in so einem Art Teufelskreis gefangen. Also heutzutage gibt es nicht mehr so eine ganz klare Obergrenze, wo man sagen kann, ab da ist für alle Menschen Schluss mit der Zufriedenheit. Aber es gibt so einen Sättigungsbereich. Das ist so die eine, finde ich, irgendwie tröstliche Nachricht. Und das andere ist, mehr Geld macht dann nicht noch wirklich glücklicher. Wie gesagt, man hat dann andere Stressfaktoren, andere Dinge. Und auch ganz interessant, man gewöhnt sich an mehr Geld relativ schnell. Das weiß man von Gehaltssteigerungen, auch aus dem eigenen Erleben. Am Anfang findet man das super. Dann kann man sich dieses oder jenes mehr leisten. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Da gibt es in der Psychologie den etwas komplizierten, aber ich finde vom Klang her schon schönen Begriff der hedonischen Adaptation. Also hedonisch ist so von Hedonismus das Angenehme. Und die hedonische Adaptation ist, man gewöhnt sich dran. Kennen viele aus der Ausbildung oder aus dem Studium, da musste man dann irgendwie noch gucken, trinke ich jetzt in der Kneipe ein Bier, trinke ich ein zweites oder esse ich noch eine Pizza? Beides ging nicht. Ja? Und dann gibt's irgendwann den Punkt, wo man mal am Freitagabend sagen konnte, komm, ich trinke jetzt zwei Bier und esse eine Pizza. Dann fühlt man sich super, aber irgendwann gewöhnt man sich daran. Und dann kommt das Nächste. Das ist so ein bisschen ein Beispiel für diese hedonische Adaptation.
Hast du dann vielleicht auch ein Beispiel dafür, wie es aussehen kann, sich Gerechtigkeit auf der Arbeit zu schaffen? Das ist ja auch einer von den Säulen gewesen.
Gerechtigkeit ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn wir wissen auch aus ganz gut gemachten Studien, dass ein längerfristiges Erleben von Ungerechtigkeit, auch das kann wieder richtig krank machen. Und du hast es so zwischen den Zeilen jetzt fast mit angesprochen. Ja. Ich kann da auch selber was tun. Es ist aber nicht ganz einfach. Also wenn ich beispielsweise ein Team habe, in dem die Aufgabenverteilung ganz ungerecht ist. Es gibt eine Person, oft sind es die Personen, die erstens nicht Nein sagen und zweitens häufig die Sachen auch gut machen. Die werden dann immer wieder adressiert. Und wenn jetzt so eine Person merkt, ja, also was ich, die Stefanie, die ist im Team und die ist so eine, die sagt immer ja und die macht auch ihre Aufgaben gut und sie merkt, dass sie jetzt aber immer anspruchsvollere und immer zeitintensivere Aufgaben erhält, während die anderen kriegen immer die einfacheren Dinge. Ja. Dann fühlt die sich vielleicht irgendwann auch doch ungerecht behandelt. Und dann wäre es ganz gut, erstmal zu reflektieren, was ist eigentlich los, was ist auch mein Anteil daran und ganz konkret Beispiele zu sammeln. Nicht zu sagen, hier ist doch die Aufgabenverteilung immer ungerecht, sondern das ganz konkret mit Beispielen, mit konkreten Situationen zu belegen und dann das Gespräch mit der Führungskraft im Einzelkontakt zu suchen. Nicht in dem Team-Meeting zu sagen, schon wieder und doch immer ich, sondern im Einzelgespräch dann ganz konkret diese Dinge mal darzulegen, von sich zu sprechen. Ich habe in der letzten Zeit so und so viele Großprojekte betreut. Neulich hast du mir das andere wieder übertragen. Vielleicht auch was Positives mit einfließen lassen. Ich schätze, dass du mir so viel Verantwortung überträgst zur Vorgesetzten. Das weiß ich irgendwie auch zu schätzen, aber ich merke, ich komme auch auf meine Grenzen. Ich möchte aber auch weiterhin meine Arbeit sehr gut machen und dann anzuregen, können wir nicht transparent Aufgabenverteilung irgendwie neu regeln. Es gibt ja viel auch Instrumente zum Projektmanagement, wo man dann relativ ja auch fair und gerechte Dinge verteilen kann. Und gegebenenfalls kann man dann im weiteren Schritt nochmal ein Teamgespräch machen. Aber das Erste wäre jetzt nochmal zusammengefasst, gute eigene Vorbereitung, eigene Anteile klären und die des anderen, konkrete Beispiele sammeln, mit dieser konkreten Vorbereitung in ein Gespräch mit der oder dem Vorgesetzten gehen und dann in so einer möglichst freundlichen Atmosphäre auch ein bisschen was zurückgeben. Ja, ist ja auch ein Geschenk, wenn man Verantwortung übertragen bekommt. Und dann von sich selber sprechen. Wir sagen immer die Ich-Botschaft. Ja, ist so ein bisschen in Anführungsstrichen sehr psychologisierend manchmal, aber von der Haltung her von sich selber sprechen. Ich komme an meine Grenzen und dann kann es durchaus dazu führen, dass man selber dazu beitragen kann, dass man nachher ein Stückchen mehr Gerechtigkeit erlebt am Arbeitsplatz.
Finde ich super, dass du das so konkret machst, wie man da vorgehen kann und dass man sich das einfach immer wieder selber sagt, man ist ein Stück weit selbst auch dafür verantwortlich. Es fällt ja vielleicht auch dem Vorgesetzten gar nicht auf, dass man es einfach wirklich aktiv dann anspricht.
Und Nein sagen ist doch wirklich schwierig. Ich meine, das erleben wir, würde ich mal denken, allesamt auch. Nein sagen erzeugt immer erstmal eine gewisse Spannung. Und die muss man ein Stückchen aushalten. Ohne diese Spannung, das erlebe ich auch manchmal in Coachings, dann sagen die Menschen, ja, aber das ist ja so anstrengend oder aber da muss ich ja Nein sagen. Dann sage ich, ja, dann müssen sie Nein sagen und dieses Nein auch aushalten. Aber wenn man das einmal erlebt hat, dass die anderen dann relativ schnell sagen, ah, okay, nee, dann ist es so, dann hat man die positive Verstärkung für seine Verhaltensänderung.
Jetzt haben wir ein bisschen Psyche ein Stück weit gerade schon genannt. Die vierte Säule ist psychologische Sicherheit. Klaas, was ist damit genau gemeint?
Die psychologische Sicherheit, eine der, wie ich finde, spannendsten und auch fast ergiebigsten Dimensionen. Denn wenn man in seiner Arbeitsumgebung keine Fehler zugeben darf, wenn man nicht als ganzer Mensch, als ganze Person am Arbeitsplatz sein darf, dann hat das weitreichend negative Konsequenzen. Für einen selber, aber eben auch für den Arbeitgeber. Deswegen ist diese Dimension auch so spannend, weil sie birgt geradezu Win-Win-Win-Win-Win-Potenzial. Menschen, die sich am Arbeitsplatz ausreichend sicher fühlen, und wir sprechen manchmal auch von einem Klima der psychosozialen Sicherheit, nicht nur der körperlichen Arbeitssicherheit, wie sie schon lange gang und gäbe ist, wo man sich einen Helm aufsetzt und Arbeitsschutz, Handschuhe anzieht und dergleichen, sondern wo man eben auch ja sich psychologisch und sozial sicher fühlt, hat extreme Auswirkungen nachher auf die Gesundheit, aber auch die Leistung. Um das ein bisschen runterzubrechen, es gibt so vier Grunddimensionen. Die erste Dimension ist die neudeutsche, englisch gesprochen, Inclusion Safety. Also kann man im Team mit unterschiedlichen Menschen auch zusammenarbeiten? Dürfen Menschen sein, die ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller sind, die Englisch können, die kein Englisch können, die einen unterschiedlichen Background mit sich bringen und so weiter und so fort? Kann man im Team etwas lernen? Darf ich auch eine Frage stellen, die scheinbar blöd ist, aber die vielleicht die anderen auch zum Nachdenken bringt und nicht, dass alle mit den Augen rollen und sagen, oh, die schon wieder mit ihrer blöden Frage, ja, so. Das wäre Learning Safety. Das erste ist Inclusion Safety, das zweite ist Learning Safety. Das dritte ist Contribution Safety. Also darf ich auch was beitragen, obwohl ich vielleicht neu im Team bin, vielleicht noch nicht so erfahren bin, darf ich sagen, ah, ich habe da auch eine Idee. Und das nicht also, ach, die wieder aus dem Marketing, die haben ja keine Ahnung oder die aus dem und dem Bereich oder ne, so, du hast ja noch nicht mal deine Lehre fertig. Nee, jeder darf sozusagen sich einbringen. Und die vierte Dimension, fast so ein bisschen wie die Königsdisziplin, wäre dann Challenging Safety. Darf ich auch mal was in Frage stellen? Darf ich auch mal sagen, boah, das finde ich jetzt aber nicht gut. Ich hatte heute Mittag gerade eine Teambesprechung. Da gab es so einen Moment, wo eine Kollegin mit etwas nicht einverstanden war und in der großen Teambesprechung gesagt hat, das finde ich jetzt aber irgendwie doof. Das hat mich im ersten Moment auch jetzt in meiner Funktion als Vorgesetzter getroffen. Und ich habe gedacht, Mann, das hätte ich jetzt mal irgendwie anders gewünscht. Aber auf den zweiten Blick habe ich dann gedacht, naja, aber es ist eigentlich erstmal auch ein gutes Zeichen, dass die sich traut, vor allen anderen das zu äußern. Und habe dann richtig gemerkt, wie mein eigener Stresslevel, der dann erstmal natürlich auch hochgegangen ist, wieder runtergegangen ist. Und wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass Menschen, die sich so sicher fühlen, die können eben auch mehr über Fehler sprechen. Da sind auch die ersten großen Studien gemacht worden im Krankenhauswesen in Boston, wo man gesehen hat, Teams, die scheinbar mehr Fehler machen, die sind aber später viel erfolgreicher, weil die haben eben nur scheinbar mehr Fehler gemacht. Die haben nämlich nicht wirklich mehr gemacht, die haben sie nur mehr reportiert, also zugegeben und konnten dann damit arbeiten und sich verbessern. Und später hat man gesehen bei Google in einer riesigen Untersuchung an vielen tausend Mitarbeitenden, dass die psychologische Sicherheit der größte Faktor war, der auch die Produktivität zwischen den Teams abgebildet hat. Also Teams, in denen sich die Menschen psychologisch sicher fühlen, die sind auch effizienter. Und das ist diese angesprochene Win-Win-Konstellation.
Spannend.
Müssen denn alle vier Faktoren, die wir gerade durchgegangen sind, gleichermaßen gegeben sein oder gleicht vielleicht auch ein Faktor den anderen aus?
Die vier Faktoren sind natürlich alle wichtig, aber die wirken auch nicht ganz unabhängig voneinander. Die greifen zum Teil ineinander hinein. Aber es gibt Situationen, in denen ein Faktor dann teilweise den anderen ausgleichen kann, weil er, Beispiel Fluglotsen, in einem bestimmten Berufsfeld einfach nicht gegeben ist. Oder über den Zeitverlauf können sich die Dinge ändern. Es gibt so Basisfaktoren wie zum Beispiel diese angesprochene psychologische Sicherheit, die sollte nie gänzlich fehlen. Aber das ist das Schöne an diesen vier Faktoren, das ist ein bisschen wie bei, naja, anderen Dingen, die die Gesundheit fördern. Die sind alle wichtig, der Schlaf, die gesunde Ernährung, die Bewegung. Aber da sieht man an der Analogie schon, wenn mal eins nicht ganz so ausgeprägt ist, kann ich das schon ein Stückchen kompensieren durch besonders viel in den anderen Bereichen. Das ist der Vorteil. Und manche Berufe sind ja auch wirklich so, dass man eben nicht alles gleich ausgeprägt hat. Dann kann man gucken, wie kann ich es ein bisschen kompensieren. Das ist der große Vorteil dieses dynamischen Zusammenspiels.
Wenn es jetzt so um Glück geht, dass man bei Tätigkeiten empfindet, da ist es ja bei vielen so, dass sie sagen, das, was mich so wahnsinnig erfüllt, ist mein Hobby. Und dann kommen Menschen auch auf die Idee, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Ich habe mich zum Beispiel ganz bewusst vor einigen Jahren dagegen entschieden, hauptberuflich Musikerin zu werden. Ich bin nebenberuflich Musikerin, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich will mir da einfach aussuchen, wo ich auftrete, da völlig frei sein und nicht den Zwang haben, du musst 6 Stunden am Tag üben, weil ich hatte Angst, ich verliere den Spaß, wenn da so ein Zwang draufkommt. Wie ist denn dazu deine Einschätzung? Ist es, wenn es denn möglich ist, das ist ja nicht immer möglich, aber ist es eine gute Idee, sein Hobby zum Beruf zu haben oder gibt es da auch Nachteile?
Also die Idee, das eigene Hobby zum Beruf zu machen, das klingt natürlich für viele wie ein Traum, aber manchmal ist es das auch nicht. Dein Beispiel mit der Musik resoniert bei mir sehr. Ich wollte früher mal Schlagzeug studieren und ich bin durch die Aufnahmeprüfung gefallen. Und dann hat ein Berufsschlagzeuger, der hat mich dann zur Seite genommen und der hat gesagt, du, es ist jetzt enttäuschend, aber ähnlich wie bei dir, du behältst wenigstens dein Hobby. Also dieser Weg, das Hobby zum Beruf zu machen, hat eben nicht nur Vorteile, sondern auch potenzielle Fallstricke. Und die Frage jetzt zu beantworten, ob es eine gute Idee ist, die hängt halt ganz stark von der eigenen Persönlichkeit ab, den beruflichen Zielen, aber auch schlussendlich den Rahmenbedingungen. Was ist es denn für ein Beruf? Was sind die Alternativen? Es gibt schon Vorteile. Die Menschen, die ihr Hobby zum Beruf machen, die können ihre Leidenschaft ausleben, die haben dieses Sinnerleben, die sind häufig motivierter und zufriedener, können sich da weiterentwickeln in dem Bereich. Aber es gibt eben auch Nachteile. Manchmal sind diese Hobbys dann doch auch in einem Bereich angesiedelt, wo es wirtschaftlich herausfordernder ist. Dann hat man auf einmal diesen Monetarisierungsdruck als Fachbegriff. Ja, also ich muss dann auch mich auf die wirtschaftliche Seite konzentrieren. Und Beispiel hier als Musikerin, vielleicht hättest du dann Sachen machen müssen, um Geld zu verdienen, die du eigentlich gar nicht hättest spielen mögen. Und jetzt kannst du es dir aussuchen, so im Nebenberuf. Man hat dann auch nicht mehr diese Balance von Hobby und Freizeit und Beruf im Endeffekt, da geht dann so ein bisschen Balance verloren, potenziell zumindest. Und die Arbeitsbedingungen sind dann manchmal eben unsicherer. Also hat Vorteile, hat Nachteile, die Antwort gibt's nicht so ganz klar. Also vielleicht ist es ganz gut, dass wir beide jetzt was anderes machen.
Vielleicht.
Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß nicht, vielleicht wärst du auch eine großartige Musikerin mit einem Riesenerfolg geworden. Ich kann nur sagen, ich wäre jetzt sicherlich kein Weltklasse-Schlagzeuger. Ich bin froh, wenn ich so ein bisschen mal so nebenbei rum trommeln kann.
Wenn man jetzt seine Leidenschaft außerhalb der Arbeit findet, findet man vielleicht ein Arbeitsmodell sogar noch attraktiver, die 4-Tage-Woche.
Wir schauen jetzt mal einige Jahre in die Zukunft.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher.
Wir sind im Jahr 2035. Die 4-Tage-Woche ist in Deutschland umgesetzt worden. Wir arbeiten an 4 Tagen die Woche bei gleichem Gehalt.
Viele Firmen verzeichnen nun weniger Kündigungen und weniger Krankmeldungen. Die Menschen bewegen sich mehr, weil sie jetzt mehr freie Zeit haben und Behandlungen beispielsweise wegen Rückenschmerzen gehen stark zurück.
Die Lebensqualität vieler Menschen ist angestiegen. Sie fühlen sich im Durchschnitt weniger gestresst.
Freitage werden nun genutzt, um private Aufgaben zu erledigen, die man so tun muss, Steuererklärung zum Beispiel. Und am Wochenende ist Zeit für Freunde, Familie und die Hobbys. Das erholt.
Klaas, hältst du dieses Zukunftsszenario für realistisch? Würde sich eine 4-Tage-Woche tatsächlich so positiv auswirken?
Also das Zukunftsszenario, was ihr beschreibt, das ist prinzipiell durchaus realistisch, allerdings mit ein paar Voraussetzungen und Differenzierungen, die es zu berücksichtigen gilt. Zumindest haben Studien und Pilotprojekte aus anderen Ländern ja bereits gezeigt, dass eine 4-Tage-Woche bei gleichem Gehalt durchaus eine ganze Menge an positiven Effekten haben kann, sowohl auf die Gesundheit als auch das Wohlbefinden, interessanterweise ebenso auch auf die Produktivität von Unternehmen. Der Erfolg von solchen Pilotprojekten, aber bis 2035 haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Der hängt natürlich von der konkreten Umsetzung und von einer ganzen Menge an Rahmenbedingungen an. Was wir wissen, ist, dass eine kürzere Arbeitswoche tatsächlich den chronischen Stress reduziert. Es bleibt mehr Zeit für Erholung, für Hobbys, für die Familie. Das senkt das Risiko tatsächlich für stressbedingte Erkrankungen, Burnout, Herzinfarkte, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, solche Dinge. Wenn ich weniger arbeite, kann das die Produktivität steigern, weil ich mich dann mehr fokussiere. Die Menschen sind nicht ganz so gestresst, wie schon gesagt. Dann haben sie häufig auch weniger Fehlzeiten. Die fühlen sich motivierter, sind nicht ganz so ausgelaugt. Die gesellschaftlichen Effekte, da bin ich jetzt nicht der Spezialist, aber die kommen natürlich auch noch dazu. Da gibt's weniger Pendelverkehr, hat gewisse Auswirkungen auf die Umwelt, positive, auch auf die familiären Strukturen. Man muss aber gleichzeitig natürlich die Arbeitsweise anpassen. Also einfach nur weniger arbeiten, das wird nicht funktionieren. Man braucht dann auch Abläufe, die dementsprechend optimiert werden, die adaptiert werden. Da ist noch viel zu tun. Auch die Voraussetzungen technischer Natur von der Arbeitsorganisation. Es gibt eben, wie angesprochen, so ein paar Pilotprojekte. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus Island. Da haben über 80% der Leute haben nachher gesagt, sie würden sich wohler fühlen, weniger gestresst und die Produktivität ist in dieser Studie gleich geblieben beziehungsweise sogar leicht angestiegen. Es gibt auch eine relativ aktuelle aus Großbritannien. Da wollte die Unternehmen, habe jetzt nicht mehr mitbekommen, wie es genau ausgegangen ist, aber als die eigentliche Studie fertig war, haben viele Unternehmen gesagt, ach, eigentlich überlegen wir mal, das sogar beizubehalten. Und ich glaube, auch da in der Studie über 90% der Unternehmen haben gesagt, das hat so gut funktioniert, wir gucken mal, ob wir das nicht beibehalten, weil sich dadurch Kündigungen und Fehlzeiten total reduziert haben. Und das ist ja wieder in Zeiten jetzt vom Fachkräftemangel ein großes Asset.
Ich bin ja gespannt, ob die 4-Tage-Woche wirklich irgendwann eingeführt wird. Wir wollen jetzt darüber sprechen, was jeder für sich umsetzen kann, um glücklicher, weniger gestresst und damit gesünder zu arbeiten. Fangen wir mal mit den Pausen an. In deinem Buch, Wie Arbeit glücklich macht, finde ich eine Metapher besonders treffend, die des Rennfahrers. Damit er schneller im Ziel ist, macht er keine Boxenstopps, was natürlich nicht funktioniert. Genauso macht es unsere Arbeit nicht besser, wenn wir keine Pausen machen. Wie sieht denn eine perfekte oder sagen wir eine effektive Pause so aus?
Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Pausen, weil wir ja keine Rennautos sind oder keine Rennautofahrerinnen und Fahrer. Aber die Metapher zeigt eben, ohne Pause ist irgendwann der Tank leer, der Motor ist heiß gelaufen. Effektive Pausen sind also vorausgeschickt auf gar keinen Fall verlorene Zeit, sondern sie geben uns nachher mehr, als sie an Zeit nehmen. Es gibt so 3 Grundregeln für Pausen. Die erste Grundregel ist regelmäßig statt sporadisch. Wenn ich eine Pause erst dann mache, wenn ich total erschöpft bin und das vielleicht manchmal gar nicht frühzeitig merke, das ist ungünstig. Lieber regelmäßig Pausen auch einplanen. Das ist für Menschen, die gewohnt sind, sich erst dann eine Pause zu nehmen, wenn sie halt sagen, ich bin erschöpft, so wie wir Menschen manchmal erst trinken, wenn sie wirklich durstig sind. Das ist eher ungesund. Erste Regel, regelmäßig statt sporadisch. Die zweite ist, Qualität vor Quantität. Das ist wieder für diejenigen, die nicht so lange Pause machen wollen, eine gute Nachricht. Ich muss nicht ewig lange Pause machen. die sogenannten Mikropausen, also eine Minute bis 5 Minuten oder so, die sind schon total hilfreich, aber ich muss sie halt machen. Im Idealfall verändere ich auch mal den Kontext. Also wenn ich im Sitzen arbeite, stehe ich mal auf. Wenn ich in der Bewegung arbeite, mache ich mal was anderes. Gibt auch so das Stichwort, die bewegte Pause. Das ist dann im Endeffekt schon die dritte dieser drei Grundregeln, nämlich Abwechslung schaffen. Also die Pause sollte eine Abwechslung schaffen von dem, was ich sonst tue. Deswegen gibt es da auch keine Zauberlösung, weil das hängt ja davon ab, was ich sonst mache. Rede ich die ganze Zeit mit Leuten, ist es ganz gut, in der Pause mal mich zurückzuziehen. Sitze ich die ganze Zeit im Einzelbüro, ist es vielleicht gut, in der Pause mal mich mit Freunden oder Kolleginnen und Kollegen zu treffen.
Mhm. Klaas, neben den Pausen, die ich so den Tag über verteilt mache, gibt es ja den Urlaub als wichtige Erholungsphase. Ich fand es jetzt interessant, dass du im Zusammenhang mit dem Burnout vorhin angedeutet hast, da braucht es dann oft eine lange Pause, um wirklich wieder auf ein Energielevel zu kommen und seine Batterien aufzuladen. Jetzt so im normalen, vielleicht durchaus gestressteren Arbeitsalltag, was sind denn effektive Urlaube, um mich eben gut zu erholen? Sind es die verlängerten Wochenenden? Ist eine Woche gut oder eigentlich müssen es 2 Wochen sein, um mal richtig aus dem Arbeitsstress und der Mühle rauszukommen? Oder ist es eigentlich ganz individuell und es gibt irgendwie so übergeordnete Regeln, die man vielleicht beachten kann für sich?
Das wäre schön, wenn ich jetzt eine Antwort darauf geben könnte, was so die ideale Pause, der ideale Urlaub, die ideale Erholungszeit ist, oder? Wahrscheinlich würden mich dann ganz viele Firmen einladen und sagen, das müssen Sie uns mal erzählen, weil dann können wir es einfach so einordnen schon. Da könnte ich jetzt so ein bisschen pointiert die Gegenfrage stellen, was ist denn das beste Gemüse? Sagen Sie mal, ist es eine Karotte oder eine Gurke oder soll ich jetzt nur noch Paprika essen? Ne? Da merkt man schon, wir lernen immer so, der Mix ist es, ja, der Salat ist dann nachher am gesündesten und ganz ehrlich, bei den Pausen und dem Urlaub ist es auch so. Nur mit Mikropausen komme ich nicht weit. Also ich brauche tatsächlich auch Erholungszeiten, eine ausreichende Nachtruhe oder bei Nachtschichten dann einen freien Tag im Idealfall, wo ich auch eine ungestörte Zeit habe. Ich brauche Wochenenden. Ich brauche auch mal einen Kurzurlaub. Dann ist die Frage, die mir oft gestellt wird, aus jetzt so arbeitspsychologischer oder arbeitspsychosomatischer Sicht, was ist denn der ideale Urlaub? Da kann man auch nicht sagen, was ideal ist, aber so 2 bis 3 Wochen, da weiß man, ab dann setzt auch da so ein Sättigungseffekt ein, dann ist mehr Urlaub nicht noch erholsamer. Viel wichtiger als die Länge eines Urlaubs ist auch da wieder, wie gestalte ich einerseits den Urlaub, Stichwort Abwechslung, mache ich da etwas, was ich sonst im Arbeitsalltag vielleicht nicht habe, viel Bewegung, wenn ich sonst sitze, mehr oder weniger soziale Kontakte, je nachdem, wie mein Berufsbild aussieht. Und wie gestalte ich denn den Einstieg in den Urlaub und den Wiedereinstieg in den Beruf? Wenn ich von Tempo 100 am Freitagabend runterfahre auf Tempo 0 am Samstag früh, dann merken viele Menschen, das tut ihnen auch nicht gut. Dann wäre so ein Fade-out, also so ein mal ein bisschen schon stufenweise, dass die Dinge abarbeiten, die Sachen an eine Vertretung übergeben. Das ist total gesund. Und auch sowas wie der Wiedereinstieg, muss ich wirklich am Montag früh dann wieder von 0 auf 100 hochfahren oder kann ich vielleicht, und das wäre so eine Empfehlung, die erste Woche verkürzen, kann ich vielleicht am Montag schon mal die Wäsche waschen, wieder einkaufen, mich vorbereiten und dann ab Dienstag arbeiten und ich habe dann nur eine 4-Tage-Woche. Solche Dinge und auch so kleine Goodies, sich Anker aus dem Urlaub mitnehmen und zwar nicht den physischen jetzt aus dem Mittelmeer, sondern ne, den kleinen Anker, der mich wieder mit dem Urlaub verbindet. Also eine Postkarte, eine Muschel, die ich mir irgendwo hinlege, solche Sachen. Viele bringen sich ja auch irgendwas zu essen mit. Das kann den Effekt ein bisschen verlängern, aber irgendwann verfliegt der halt auch. Und dann brauche ich wieder die kleinen Pausen.
Ich finde, es kommt auch immer sehr darauf an, was man so im Urlaub macht. Und ich glaube, das ist natürlich auch total nach der Tätigkeit sehr, sehr individuell. Mir hilft es, um irgendwie so aus diesem, ich arbeite ja doch sehr viel geistig und am Schreibtisch, um da rauszukommen, irgendetwas zu machen, was mich halt völlig da schon rausreißt und ablenkt. Also ich bin jemand, der gerne Workshops in ganz anderen Bereichen, der gerne irgendwie in Trainingslager meines Sports, ich mache Kampfsport, irgendwie fährt und dann bin ich irgendwie so in einer völlig anderen Welt und das ist für mich irgendwie ein guter Erholungseffekt dann.
Das ist super, finde ich total schönes Beispiel, weil das diese Dimension Abwechslung zeigt. Bei mir ist es, ich würde jetzt nicht sagen direkt umgekehrt, aber ich arbeite ja logischerweise als Arzt und Psychotherapeut und Coach arbeite ich ganz viel mit Menschen. Und ich genieße das, dass ich zumindest einmal im Jahr auch einen Urlaub alleine mache, wo ich dann eher auch in der Natur bin, wo ich mal nicht so viel spreche, wo ich mal zum Lesen komme, zum Bewegen. Ja, also genau diese Abwechslung, das ist was Wohltuendes. Und nachher macht's aber die Mischung. Mal so, mal so.
Wir machen einen kleinen Sprung jetzt so ein bisschen zu Ängsten auf der Arbeit. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, irgendwie bei hoher Arbeitsbelastung, dass man solche Dinge aktiv anspricht. Jetzt gibt es diffuse Ängste, die man vielleicht für sich selber nicht so lösen kann. Wir haben ja momentan Branchen, wo es auf dem Arbeitsmarkt große Umbrüche gibt und wo Menschen Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Automobilindustrie, Stahlindustrie, übrigens auch Medienkrise. Ja, also auch bei uns ist es so, dass es Entlassungswellen und solche Dinge gibt. Das macht ja irgendwie was mit einem, mit dem einen vielleicht stärker als mit dem anderen. Stellen werden dann nicht nachbesetzt, zum Beispiel auch die Arbeitslast für die Verbleibenden steigt und gleichzeitig hat man Angst um den eigenen Arbeitsplatz. Und das kann sehr belastend sein, glaube ich, und auch eine Stressbelastung dann werden. Hast du da einen Tipp, wie man denn mit so einer Angst, auch Angst um den Arbeitsplatz, umgehen kann?
Das finde ich eine sehr, sehr gute Frage, weil sie einfach auch so zeitaktuell ist und weil viele Menschen, glaube ich, genau das erleben, was du gerade beschrieben hast. Und da ist guter Rat insofern teuer, als dass das etwas ist, wo es keine irgendwie Strategie gibt, die man jetzt so ganz schnell im Alltag einfach umsetzen kann. Es gibt einen Begriff, der mir ganz gut gefällt, das ist ein englischer Begriff, den kann man schwer übersetzen, der heißt Negative Capability. Also wie groß ist meine Fähigkeit, ich sage jetzt mal ganz salopp, negativen Schlons im Leben irgendwie auszuhalten. Also wir haben im Leben so Dinge, die einfach belastend sind, anstrengend. Und das sind diese Ängste natürlich allemal. Wir brauchen als Menschen aber eine gewisse Grundfähigkeit, die auszuhalten. Ein Begriff, der dem nahesteht, ist vielleicht sowas wie Frustrationstoleranz. Aber es geht nicht nur um Frustration, sondern es geht eben um alles Negative, was man aushalten muss. Führungskräfte brauchen diese Fähigkeit ganz besonders, aber auch jeder einzelne Mensch. Und jetzt ist es so, dass wir eine unterschiedliche Basisfähigkeit sozusagen mitbringen, diese Dinge auszuhalten. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Fähigkeit, einen unterschiedlich großen Tank, könnte man auch sagen, in den diese Dinge erstmal so reinkommen und dann so stufenweise wie verdaut werden. Das ist das eine. Und diesen Tank, den kann man aber ein bisschen trainieren. Das kann man in einem Coaching machen, das kann man in der Psychotherapie machen, wenn man merkt, ich werde sehr schnell von Ängsten auch überflutet. Und manchmal kann es hilfreich sein, dass man sich selber auch fragt, wie stehe ich denn eigentlich zu diesen Ängsten? Also ich habe häufig mit Menschen zu tun, die dann diese Angst selber nochmal negativ bewerten. Und dann hat man ja wie eine doppelte Belastung. Also ich habe schon Angst und dann sage ich aber zu mir selber, eigentlich dürfte ich doch gar keine Angst haben und jetzt reiß dich doch mal zusammen und was ist denn da eigentlich los? Dann hat man wie so eine Art zweite Ebene darüber. Und daran kann man natürlich erst recht arbeiten. Ich würde mal sagen, in der heutigen Zeit ist es ja so, dass eben nicht nur in der Arbeitswelt die Belastungen sich verändert haben und dass das alles so ein bisschen dynamischer und volatiler, unsicherer wird, sondern dass wir ja auch in ganz anderen Lebensdomänen der Gesellschaft, den gesellschaftlichen Dimensionen, den globalen Veränderungen, das sind alles Bereiche mit den Konfliktherden auf der Welt, die schwappen natürlich da auch rein. Und wenn ich jetzt als Mensch in anderen Dimensionen auch schon so viel Unsicherheit erlebe, dann wird natürlich mein Tank schon gefüllt und die verbleibende Kapazität für diese arbeitsplatzbezogenen Unsicherheiten, Ängste, um die auszuhalten, der wird dann kleiner. Und deswegen würde ich auch ein Stückchen sagen, ich habe jetzt leider keine tolle Strategie, wie man diese Angst einfach den Menschen nehmen kann. Aber ein Stückchen würde ich sagen, das ist einfach verständlich. Es ist eine gesunde Reaktion auf eine ziemlich wilde Zeit manchmal. Aber das sage ich jetzt auch in dem totalen Bewusstsein, dass, wenn man jetzt zuhört, viele wahrscheinlich sagen würden, ja toll, klingt gut, aber das hilft mir jetzt erstmal auch nicht weiter. Das ist schon so. Nur, wie gesagt, wenn ich mir dann obendrauf noch selber den Stress mache, indem ich mir diese Ängste versuche auszureden, kleinzureden, mit diesem reiß dich doch mal zusammen, dann habe ich noch einen größeren Klotz am Bein. Und von daher hat das, was ich jetzt gesagt habe, durchaus, wenn man es mal nochmal sacken lässt, schon Auswirkungen auf das Alltagsleben und das Erleben.
Mhm. Dass man irgendwie sich sagt, es ist auch okay.
Es ist auch okay. Es ist auch okay, in dieser Zeit mit Ängsten zu reagieren, mit Unsicherheit. Was soll man denn einem Menschen sagen, der vielleicht jetzt von den merkt, hier kommt die erste, die zweite, die dritte Kündigungswelle und die nächste erwischt mich vielleicht auch. Ja, also soll man dem sagen, naja, jetzt sei mal zuversichtlich, wird schon, ne? So. Es gibt ja auch die reale Seite, wo man sich dann durch Angst auch auf Alternativszenarien vorbereitet. Und dann ist das auch erst was Menschliches, ja, würde ich so sagen.
Wertschätzung kann ja ein großer Hebel für glücklicheres Arbeiten sein. Du meinst, man soll sich vielleicht, wenn man in der Arbeit schwer Wertschätzung einfordern kann, Selbstwertschätzung zeigen. Wie gelingt das denn?
Das stimmt. Also Wertschätzung von anderen zu erhalten, ist nicht immer ganz steuerbar. Und da kann man dann dran arbeiten, sich selber mehr Wertschätzung zu zeigen. Die Vorstufe von Wertschätzung wäre ja das sich gesehen fühlen oder sich selber sehen. Also wertschätzen kann man ja nur, wenn man wirklich etwas wertschätzt. Die Vorstufe ist, dass man überhaupt mal den anderen wahrnimmt und sich selber wahrnimmt. Das ist eine tolle Übung. Ich empfehle meinen Leuten manchmal, sich am Tag ein paar Minuten Zeit zu nehmen und einfach mal gar nichts zu tun und so ein bisschen die Antennen vom Außen einzufahren und zu schauen, wie geht's mir denn eigentlich? Wie bin ich denn eigentlich so beieinander, mal in Kontakt mit sich selber zu kommen? Manchmal haben wir mit uns selber weniger Kontakt als mit den anderen Menschen in unserem Leben. Und dann wundert man sich, warum man mit sich selber in keinem guten Austausch ist. Und dann gibt's ja so ein bisschen dieses, gibt's ja ganz viele Sprichwörter für dieses Phänomen. Ich kann nicht von anderen erwarten, was ich selber nicht tue. Und es gilt eben für diese Richtung genauso. Jetzt war aber deine Frage, was kann ich denn machen? Ich kann mir zum Beispiel, das ist eine Übung, die ich total gerne mag. Ich kann mir zum Beispiel am Abend beim Zähneputzen, also das erzähle ich ganz oft, die Zahnärzte müssten mich eigentlich lieben und die Zahnärztinnen, ja, weil ich das Zähneputzen damit deutlich so propagiere. Ich kann mir am Abend beim Zähneputzen jeden Abend überlegen, was ist mir denn heute gut gelungen? Mit was bin ich denn bei mir selber heute zufrieden? Und selbst bei dem letzten Misttag, wo ich so das Gefühl habe, der Tag war echt für Umme, stehe ich da, putze Zähne, 2 oder 3 Minuten, ja, und überlege mir, was war denn vielleicht trotzdem ganz okay? Was ist mir gut gelungen, ja? Und da fällt einem fast immer was ein. Und wenn man das mal so 1-2 Wochen ganz bewusst macht, dann merkt das Gehirn irgendwann, hey, das tut eigentlich echt ganz gut. Und dann fängt man an, das alleine zu machen. Bei mir ist mittlerweile so, wenn ich die Zahnbürste in die Hand nehme, dann rattert das schon los. Was war denn heute ganz gut? Ne? Weil ich es ja auch immer so oft erzähle. Und es funktioniert hervorragend. Also das wäre so eine, jetzt mal, gibt noch eine ganze andere, ganz viel andere Ideen, aber das wäre mal so eine prägnante Übung geradezu, wie ich mich selber ein bisschen mehr wertschätzen kann, indem ich es mir eben versuche so zu protokollieren abends. Positive Selbstverstärkung.
Okay. In deinem Buch schreibst du, man sollte sich immer wieder selbst fragen, was vielleicht auch der eigene Anteil an belastenden Arbeitssituationen sein könnte. Lohnt sich generell der kritische Blick auf eigene Denk- und Verhaltensmuster? Und wie kann man da ganz ehrlich zu sich sein und die sich auch eingestehen?
Na, der kritische Blick auf die eigenen Denk- und Verhaltensmuster, der lohnt sich auf jeden Fall. Nicht nur in der Arbeit, der lohnt sich eigentlich ganz generell im Leben. Das ist ein ziemlich kraftvolles Werkzeug, um belastende Situationen zum einen so ein bisschen besser zu verstehen und sie dann aber auch zu gestalten, weil wir häufig ja eher so auf das Außen fokussiert sind. Und dann nehmen wir schnell wahr, da, es könnte besser sein und das ist doch, der Chef ist ungerecht, die Arbeit ist so stressig, die haben mich schon wieder nicht und so, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Aber reflektieren unseren eigenen Anteil nicht. Und der hat eine ganz große Veränderungskraft. Ehrlich zu sich selber sein, zu sein, also größtmöglich, das erfordert aber auch Mut, ja, und ist manchmal ein Stückchen schmerzlich. Und man muss aufpassen bei Menschen, die dazu neigen, sich selber abzuwerten. Ehrlich und kritisch mit sich selber zu sein, heißt nicht, sich selber abzuwerten und anzugreifen. Riesiger Unterschied, ne? Viele sagen dann so, hast du schon wieder nicht hingekriegt und ist ja kein Wunder, du, ne, konnte ich ja doch nie. Das ist damit nicht gemeint, sondern das geht eher darum, wie mit so 2 Augen. Ich sag manchmal so, in den Gewässern, da leben Flusskrebse, die haben so 2 Augen auf den Fühlern. Die haben den Vorteil, die können ganz elegant mal ein Auge auf ihren Fühler rumdrehen und sich geradezu selber angucken. Und das schadet uns Menschen nicht. Wenn wir mal schauen, ein Auge bleibt trotzdem im Außen. Was ist da eigentlich los? Das sollte man nicht aus dem Blick verlieren. Aber das zweite Auge, das kann man mal auf sich selber richten und schauen, gibt's denn eigentlich so Muster, die ich bei mir selber erkenne? Ist es denn so, dass ich mich vielleicht in verschiedenen Situationen immer wieder ähnlich fühle? Das wäre so ein Indiz zu sagen, das hat vielleicht auch was mit mir zu tun. Und das Tolle ist ja, bei mir selber bin ich nicht so weit weg von dem Veränderungspotenzial. Und wenn ich merke, ich kann das nicht heben, das Potenzial, na gut, dann kann ich mir ja auch ein Stückchen Hilfe suchen dabei.
Klaas, wir wollen jetzt als letzten Punkt noch auf den Begriff der Work-Life-Balance zurückkommen, nachdem wir dich ja ganz am Anfang gefragt haben. Und es war ja schon interessant, dass du dann einen zweiten Begriff genannt hast, denn ich frage mich auch, macht der Begriff Work-Life-Balance überhaupt Sinn? Da ist auf der einen Seite das Leben und auf der anderen Seite die Arbeit. Jetzt haben wir schon gesagt, Arbeit und erfüllende Tätigkeiten, Sinnstiftung, Struktur, diese positiven Sachen. Also Arbeit gehört ja irgendwie zum Leben dazu, ist ein wichtiger, erfüllender Teil des Lebens. Trotzdem ist ja Work-Life-Balance so ein Modebegriff, der in aller Munde ist. Was ist denn eigentlich mit einer Work-Life-Balance aus deiner Sicht gemeint? Und ist es etwas Erstrebenswertes, eben da eine gute Work-Life-Balance hinzubekommen?
Naja, tatsächlich wird der Begriff der Work-Life-Balance in den letzten Jahren ja zunehmend auch kritisch hinterfragt, weil der schlussendlich aus einer Zeit kommt, wo das Arbeitsleben noch anders strukturiert war. Es gab lange Zeiten, und das kennen wir noch aus unserer Elterngeneration, nur, da gab es die Arbeit, und die Arbeit war für viele Menschen auch mühselig. Da ist man der Arbeit nachgegangen, weil man sich wirtschaftlichen Wohlstand aufbauen wollte oder weil man die Familie ernähren musste. Da ist man zur Arbeit gegangen, und dann gab es jetzt Leben außerhalb der Arbeit. So, das ist dieses ab Freitag um 1 macht jeder seins oder so. So dieses, dann habe ich es endlich geschafft. Da war die Arbeit aber auch klarer strukturiert. Heutzutage ist die Arbeit in vielen Bereichen ja so ein bisschen entgrenzter. Man liest dann abends nochmal vielleicht die E-Mails, man kann die auf dem Handy angucken, ein Kollege ruft einen nochmal an, die Kollegin schreibt morgens schon, du, wir brauchen eine Vertretung, kannst du das und das mal machen? Oder im Urlaub, du, ich habe vergessen, dich das zu fragen. Also es wird so ein bisschen entgrenzter, und da ist dieser Begriff zunehmend problematisch. Zumal er ja auch so ein bisschen, wenn man sagt, dass es gibt das eine und das andere, so wie 50-50, dass so die eine Hälfte ist Arbeit, die andere ist. Aber was heißt denn dann live? Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es auch also nicht Erwerbsarbeit gibt. Viele Menschen gehen dann in eine andere Arbeit über. Die müssen dann Angehörige versorgen, Kinder, Familie versorgen und sagen, hey, das ist aber auch Arbeit. Da merkt man schon, da wird der Begriff so ein bisschen fusselig irgendwie. Und da sind Begriffe wie eben die von mir schon angesprochene Work-Life-Integration oder man könnte auch sagen so neudeutsch Life-Domain-Balance, also eine Balancierung von verschiedenen Lebensdomänen, die sind so ein Stückchen dynamischer und damit moderner. Ob man jetzt sagt Work-Life-Integration oder ob man sagt, nee, ich habe ja so verschiedene Lebensdomänen, Beruf, Angehörige, Hobbys und so weiter, die muss ich irgendwie balancieren. Das ist einem selber überlassen. Aber ein bisschen mehr Dynamik bräuchte man eigentlich.
Und wenn du von dir sagst, meine Work-Life-Balance ist bei 3-4, während die Integration gut bei 8-9 ist, auf so einer Skala von 1-10, was bedeutet das denn, dass du sagst, die Work-Life-Balance ist bei 3-4, auch dass das einfach wahnsinnig verschwimmt?
Ja, das ist was bei mir wahnsinnig verschwimmt und wo ich gut nachvollziehen kann, dass auch manchmal Freunde sagen, boah, ich würde es nicht aushalten. Und ich auch merke, ich muss mir natürlich selber auch manchmal die gleichen Fragen stellen, die ihr mir jetzt gestellt habt oder die ich dann meinen Menschen, mit denen ich arbeite, stelle. Ist denn die Balance, also ist es noch günstig und gesund? Ja, weil ich natürlich schon viel Lebenszeit auch in die Arbeit investiere und deswegen ist diese Work-Life-Balance. Ja, ich könnte zum Beispiel ein bisschen mehr Sport machen oder wieder regelmäßiger. Manchmal sagen meine Freunde, das ist ja total ätzend, wenn wir uns mit dir verabreden wollen, dann muss man so lange vorplanen. Zum Glück habe ich natürlich auch viele Freunde, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten, die dann auch so lange vorplanen müssen. Aber da ist wirklich so, dass ich merke, ist auch manchmal Luft nach oben. Auf der anderen Seite gibt diese Work-Life-Integration mir persönlich auch sehr viel zurück. Eben die schon angesprochene Autonomie, die Sinnhaftigkeit. Ich mag das nicht so gerne, wenn man mir reinredet und mich so kontrolliert und habe jetzt über die Jahre meines Berufslebens, ich sage jetzt mal so salopp, endlich seit einigen Jahren eine Stelle, wo ich eben viel arbeite und viel Verantwortung habe, aber eben auch mich so ein Stückchen ausleben kann. Ich kenne aber auch viele Menschen in anderen Berufen, die sagen, ey, weißt du, mein Beruf, der ist schon ganz okay, aber so erfüllend ist es jetzt auch nicht. Außerdem ist es körperlich total anstrengend. Aber ich freue mich, dass ich dann abends auch geregelt Feierabend machen kann und dann meinen Hobbys nachgehen kann. Ja, Kampfsport, andere Sportarten, mich mit meinen Freunden treffen kann oder meine beruflichen Fähigkeiten einsetzen kann, weil ich dann vielleicht der Familie helfen kann, handwerklich irgendwas zu machen. Das verstehe ich genauso. Das ist auch, das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere oder weniger oder mehr gesund. Das Wichtigste ist, dass es für einen selber passt. Für mich würde das anders nicht so gut passen und für andere passt es halt gut, ja.
Weil du jetzt diese Verschwimmung schon angesprochen hast, diese Vermischung, die es immer wieder gibt. Mit Corona ist sie wahrscheinlich noch stärker geworden. Irgendwie, wir sind teilweise verstärkter im Homeoffice. Ich kann total gut nachvollziehen, was du sagst, weil bei mir vermischt sich auch ganz vieles und es ist für mich irgendwie total okay. Ich merke aber dann trotzdem in Phasen, wo ich in der Arbeit sehr gestresst bin, dass es schon was mit mir macht, dass mein Wohnzimmer gleichzeitig mein Büro ist, ja, und da irgendwie der Rechner und alles aus der Arbeit, die Notizbücher rumliegen. Wie wichtig ist denn die Trennung von Privatleben und Arbeit? Woran merke ich, dass ich es vielleicht stärker trennen sollte? Und hast du irgendwie Tipps, wie eben gerade mit auch dem Thema Homeoffice vielleicht, wie eine stärkere Trennung dann auch gelingen kann?
Ja, das ist nicht ganz einfach. Diese ist ja gerade, was du ansprichst, so die ständige Erreichbarkeit auch durch WhatsApp, E-Mails, Slack, andere Dinge. Das kann eine echte Belastung sein, wenn diese Grenzen so verschwimmen. Auch da ist es im Endeffekt das eigene Empfinden. Also der Flusskrebs ist ein guter Begleiter manchmal. Ein Auge auf sich selber und merken, ist denn das was, was sich okay anfühlt? Muss ich nicht immer super anfühlen, aber zumindest ausreichend okay. Und wenn ich merke, nee, ist es eigentlich nicht, dann darf ich meine Erwartungen oder meine Wünsche auch klar kommunizieren, dass ich zum Beispiel sage, ich definiere Verfügbarkeiten. Ich mache es zum Beispiel so bei längeren Urlauben, dass ich manchmal sage, ich bin an den und den Tagen, können wir gerne mal telefonieren, aber und dann muss man dann sammeln. So. Und dann weiß ich, okay, wenn was ist, dann kann man da telefonieren, bin ich beruhigt, aber in den anderen Zeiten noch nicht. Auch da wieder Abwechslung. Wenn ich im Alltag ständig erreichbar bin, kann es auch durchaus sinnvoll sein, am Wochenende zumindest einen Tag auch wieder Umgang mit mir selber, die E-Mails ganz bewusst mal ruhen zu lassen. Also Grenzen setzen nach außen, aber auch nach innen und die auch einhalten. Ja, dann habe ich so ein bisschen eine verstärkte Selbstkontrolle. Denn viele Menschen, die kriegen, salopp gesagt, echt den Vogel mit dieser ständigen Erreichbarkeit.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Am Ende unserer Folge haben wir einen praktischen Tipp für euch aus dem Buch von Klaas.
Man könnte sie die schnelle Stressbewältigungspose nennen.
In wichtigen Gesprächen, die auch gerne mal nervös machen können, hilft es, beide Füße im Sitzen flach auf den Boden zu stellen. Setzt euch dabei aufrecht hin und atmet in den Bauch. Die Arme liegen ruhig vor euch auf dem Tisch.
Ja, Klaas, die Frage ist, diese schöne Stressbewältigungspose, die wir bei dir im Buch gelesen haben, was macht die denn eigentlich? Wie wirkt die und warum ist das hilfreich gegen Stress?
Klingt jetzt erstmal ein bisschen fancy, ne? So als ob das jetzt so der große Durchbruch ist und dann sagt man, es ist ja relativ einfach. Die ist ein bisschen pars pro toto zu verstehen, also beispielhaft für die Power, die unser Körper hat. Das ist ein Beispiel, also diese Powerpose ist sozusagen wie ein Beispiel. Wenn ich mich gerade hinsetze und eine Erdung, wie wir manchmal so der Psychowelt sagen, ja, zum Boden herstelle, dann verändert sich sofort mein Denken und Fühlen. Wir nennen das Embodiment, dieser Zusammenhang zwischen so, wie wir körperlich drauf sind und so, wie wir seelisch, also vom Fühlen und Denken drauf sind. Das Denken und Fühlen können wir nicht unmittelbar beeinflussen, aber eben das Körperliche. Und wenn ich diese Erdung habe, wenn ich aufrecht sitze, dann kann ich auch besser durchatmen. Und wir wissen, das sagt einem ja auch die Smartwatch vielleicht am Handgelenk, wenn man atmet, dann geht sofort der Stress ein bisschen runter. Da verändern sich die Stresshormone und auch das Stressnervensystem. Ich habe die Körpersprache. Wenn ich mich aufrichte, dann wirke ich selbstbewusster. Und das ist wie eine eigene Botschaft an mich selber. Also ich fühle mich dann auch ein Stückchen selbstbewusster. Ich würde empfehlen, mit solchen Posen auch mal zu spielen. Ich mache das zum Beispiel mal so, wenn Menschen aufgeregt sind bei Vorträgen, die man im Stehen hält, sich nicht ganz gerade hinzustellen und die Beine so gestresst durchzustrecken, sondern so ganz minimal in die Knie zu gehen. Jeder Boxer steht ja immer so ein bisschen in den Knien. Man ist dann viel dynamischer und man fühlt sich auch gewappneter gegenüber blöden Fragen oder Angriffen, wenn man so ganz leicht in die Knie geht. Das wäre so eine altere, also eine Variation davon. Also nicht nur diese Stressbewältigungspose, gerade sitzen, Kontakt aufnehmen, die Arme mal ruhig hinsetzen, damit man nicht so rumfuchtelt, sondern eben auch dieses Hinstellen, leicht gebeugte Knie, mit sowas mal spielen und sich immer klar machen, der Körper, der hat eine Wucht, die glauben wir gar nicht. Ja, klingt ja so ein bisschen banal geradezu, was ich jetzt sage. Aber wenn man das mal ausprobiert und sich klar macht, was da alles im Körper funktioniert, das ist eine Effektstärke, die hätten wir gerne manchmal von Medikamenten.
Total spannend. Klar ist, die Psyche folgt dem Körper. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, beziehungsweise auch aus eigener Erfahrung bestätigen, wenn ich moderiere und es ist ein Publikum da, dann ist man automatisch irgendwie, weil man gesehen wird, aufrechter und ja, diese Sicherheit, dass man diese Sicherheit dann fühlt, das kenne ich auch absolut. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf das Buch von Klaas, das verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes, wie Arbeit glücklich macht. Damit sind wir jetzt am Ende unserer Folge angekommen, Klaas. Trotzdem wollen wir dich abschließend nochmal nach deinem besten persönlichen Tipp für eine gute mentale Gesundheit in der Arbeit fragen.
Der eine beste Tipp ist, ich würde sagen, regelmäßig Pausen mit Freunden oder mit befreundeten Kolleginnen und Kollegen. Denn soziale Kontakte, der soziale Austausch, der Arbeitsplatz ist immer ein Beziehungsplatz. Und wenn ich die Beziehungen am Arbeitsplatz so gestalte, dass ich gerne mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch mal Pause mache, direkt vor unserem Talk jetzt habe ich eine Pause gemacht mit einer Kollegin, total bereichernd und sowas. Das glaube ich, wenn ich eins rausgreife, Pausen mit dem man gerne zusammenarbeitet.
Ich finde, das ist ein sehr schöner Tipp. Alicia, vielleicht gehen wir noch in die Burda Bar nach einen Kaffee trinken. Klaas, wir bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit und für die vielen spannenden Tipps. Ich glaube, wir haben alle ganz, ganz viel mitgenommen. Ich glaube, ich werde auch das Thema positive Fehlerkultur als Führungskraft nochmal mitnehmen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und ich glaube, wir haben alle irgendwie gelernt, dass wir doch auch vieles selbst in der Hand haben und ruhig in uns reinhören dürfen und vor allem auf uns achten müssen. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
Ja, vielen Dank für euer Interesse. Hat mir total Spaß gemacht.
Wir gehen jetzt in eine kurze Weihnachtspause. Die nächste Folge von Auf Herz und Nieren hört ihr dann am 8. Januar.
Ihr tut uns jetzt einen Riesengefallen, wenn ihr auf die Glocke klickt, um den Podcast zu abonnieren. Und wenn ihr uns vielleicht noch eine Bewertung dalasst.
Falls ihr Themenvorschläge habt oder sonstige Anregungen für uns, da freuen wir uns riesig drüber. Schreibt uns gerne entweder auf Instagram, auf unserem Kanal Fokus Gesundheit oder sendet eine E-Mail an podcast@fokusgesundheit.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.
Und hier noch unser Podcast-Tipp. Bei Mission Money gibt's zweimal pro Woche Wissen für mehr Geld und Erfolg. Jeden Dienstag Interviews mit den besten Finanz- und Wirtschaftsexperten. Und sonntags die Mission 5, aktuelle Fakten und Einschätzungen zu den Finanzmärkten sowie spannende Investmentideen. Hört doch mal rein.